SWR aktuell, global.
Das Umweltmagazin. Ich bin Stefanie Peik. Hallo. Heute geht's bei uns um die Wahl zum Vogel des Jahres 2025. Der Naturschutzbund NABU ruft zur Online-Abstimmung auf und schickt 5 Vogelkandidaten ins Rennen um den Titel. Die klingen so. Okay, wenn alle wie in einer politischen Talkshow durcheinander quatschen, wird's ein bisschen chaotisch. Nachher lassen wir die Kandidaten einzeln zu Wort kommen im Vogelstimmenquiz mit NABU-Fachmann Martin Klatt. Außerdem berichten wir über ein Forschungsprojekt auf der Schwäbischen Alb, das versucht, Windkraft und Artenschutz zusammenzubringen, damit Vögel und Fledermäuse effektiv vor den Rotorblättern geschützt werden. Und wir fragen, was Kunst in der Klimadebatte leisten kann, etwa Poetry Slam.
Wir kochen vor. Kochen vor. Kochen vor. Kochen vor. Kochen vor. Kochen vor Wut.
Erinnern Sie sich an den Film Ein Schweinchen namens Babe? Nachdem Menschen den gesehen hatten, haben sie nachweislich drüber nachgedacht, künftig auf Fleisch zu verzichten. Oder sie haben es auch tatsächlich getan. Das zeigt, Kunst, in dem Fall Kino, kann beeinflussen, wie wir uns verhalten. Aber Kunst kann noch viel mehr. Beispiel Poetry Slam. Das ist ein Wettbewerb, bei dem Künstlerinnen und Künstler mit selbstverfassten Texten gegeneinander antreten. Auch eine Gelegenheit, all die Gefühle auszudrücken, die hochkommen, wenn Menschen an die Klimakrise denken. Nadine Gode aus dem ARD-Kompetenzcenter Klima.
Poetry Slam im Gartentheater in Hannover. Hier treten heute 2er-Teams gegeneinander an. Mit dabei Lisa Rothart und Christoph Steiner aus Graz. Ihr Thema? Klimakrise.
Das ist keine Moralpredigt, das ist ein friendly reminder.
Das hier ist wie Infotainment, nur ein bisschen geiler.
Oh, es ist schon 5:05, wir müssen weiter.
Umweltkatastrophen sind nur die Spitze des Eisbergs.
Die Botschaft kommt an. Im Publikum viele gespannte Gesichter. Einige nachdenklich, andere traurig oder fast schon wütend und wieder andere amüsiert. So viele Emotionen seien das Besondere bei der Kunstform Poetry Slam, erklärt Roman Bartosch. Er ist Professor an der Universität zu Köln und erforscht, wie Künstlerinnen und Künstler die Klimakrise darstellen.
Was ich in meiner Arbeit immer wieder merke, wenn ich mit jungen Leuten spreche, ist, dass es eine ganze Bandbreite von Emotionen gibt. Da ist Angst, da ist Wut, da ist Traurigkeit, Verzweiflung, aber auch Hoffnung und teilweise Humor. Und ich glaube, dass Poetry Slam eine der Formen ist, wo genau das ausgedrückt werden kann, wo man eben schreien kann, wo man lachen kann. Und das in einer ganz anderen Weise eine Auseinandersetzung mit der Klimakrise erlaubt, als es das Studieren von Zahlen und Statistiken würde.
Was diese Zahlen und Statistiken zeigen, viel Zeit zum Umlenken bleibt bei der Klimakrise nicht mehr. Die Kunst könnte hier neue Blickwinkel bieten und Anreize schaffen, um endlich ins Handeln zu kommen, sagt Professor Bartosch. Klar, das bedeutet nicht, dass man aus einem Theaterstück kommt und gleich sein ganzes Leben umstellt, auch wenn das oft die gesellschaftliche Erwartung an die Kunst sei.
Das ist auch eine uralte Definition von Kunst, dass sie uns in irgendeiner Form belehren, aber gleichzeitig erfreuen möge. Und das ist eine Anforderung, die viele Künstlerinnen und Künstler vermutlich von sich weisen würden, weil sie sich nicht instrumentalisieren lassen wollen. Aber es ist gleichzeitig durchaus zu zeigen, nachweisbar, dass wir etwas lernen, wenn wir uns mit Kunst auseinandersetzen. Und natürlich dann auch mit Kunst, die sich mit dem Klima auseinandersetzt.
Für Lisa und Christoph war genau das auch der Anreiz, Menschen, die das Thema Klimakrise schon gar nicht mehr hören können, nochmal dazu zu motivieren, sich damit auseinanderzusetzen. Und dabei, trotz der vielen bedrückenden Fakten, den Humor nicht zu verlieren.
Das ist doch kein Weltuntergang!
Moment, eigentlich doch.
Viva, dass in Paris vor 8 Jahren niemand
kann sich erinnern heutzutage.
Doch, wir wollen die Fakten hier zusammentragen.
Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur beschränken, Anpassungen an den Klimawandel vornehmen und Emissionen senken, Finanzmittel im Einklang mit den Klimaschutzzielen lenken.
Boah, du mal mit deinem wissenschaftlichen Blabla. Gibt's da nichts Einfacheres? Sowas wie ein
Positionen bekennender, Optionen benennender, für alle Nationen geltender Konsens. Fossile Subventionen streichen.
Besteuerung von Reichen.
Oder Babykatzen streicheln.
Am Ende bleibt vor allem Begeisterung und der erste Platz für die Klimakrise im Wettbewerb. Denn an diesem Abend gewinnen Lisa und Christoph.
Zuerst rauchen die Köpfe.
Dann brennen die Wälder.
Einst floss nur das Wasser.
Jetzt fließen nur Gelder. Wir kochen vor Wut mit Literatur. Zu Tisch kommt heute Mutter Natur. Wir kochen vor Wut am Krisenherd. So lange, bis sich endlich was ändert.
Wir kochen vor.
Kochen vor.
Kochen vor.
Kochen vor.
Kochen vor.
Kochen vor Wut.
Kochen vor Wut, bis sich endlich etwas ändert. Im grün-schwarz regierten Baden-Württemberg scheint sich tatsächlich etwas zu tun, nämlich beim Ausbau der Windkraft. Das Land hat es nach eigenen Angaben geschafft, die Dauer der Genehmigungsverfahren zu drücken, von fast 3 Jahren auf etwas mehr als ein halbes Jahr. Bei der Windenergie könnte Baden-Württemberg damit endlich auf Kurs sein. Umso drängender ist die Frage, wie lassen sich Vögel und Fledermäuse am besten vor den Rotorblättern schützen? Auf dem Windenergietestfeld Vincent auf der Schwäbischen Alb wird unter anderem das seit gut einem Jahr untersucht. Susanne Hennen weiß mehr.
Ein Windkraftfeld mitten auf der Schwäbischen Alb bei Donsdorf. Rund 15 Räder stehen weit verteilt und mittendrin das Energietestfeld, bestehend aus 2 Windkraftanlagen und 4 Messmasten.
100 Meter hoch und von unten bis oben sind überall Messgeräte angebracht. Die Windgeschwindigkeit wird gemessen, es wird die Temperatur gemessen, es wird die Windrichtung gemessen, es wird der Luftdruck gemessen, es wird die Sichtweite gemessen, es wird die Niederschlagswahrscheinlichkeit gemessen.
Das alles mit dem Ziel herauszufinden, wie sich die Erzeugung von Windenergie in Steillagen optimieren lässt, sagt Dr. Frank Musiol vom Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung in Stuttgart. Aber bei dem Projekt in Donsdorf geht es um mehr, um die Vereinbarkeit von Windenergie und Artenschutz. Wie die wirklich hergestellt werden kann, das konnte noch nie so gut untersucht werden wie hier.
Weil es noch nie die Möglichkeit gab, dass Naturschutzforscher an Windenergieanlagen forschen konnten und gleichzeitig Zugriff auf die Anlagen hatten. Hier können die Vogelforscher zum Beispiel sagen, wir untersuchen jetzt mal, wie sich das Verhalten der Vögel ändert, wenn sich die Anlagen langsamer drehen, wenn sie stillstehen oder wenn sie sich mit voller Geschwindigkeit drehen.
Im Mittelpunkt steht der sogenannte Bird Recorder, ein extra entwickeltes System, das mit 8 fest installierten Kameras das Testfeld in einem Umkreis von 800 Metern permanent überwacht und alles, was herumfliegt, registriert. Mit Hilfe von KI wird dann ausgewertet, ob es sich um einen Vogel handelt, vor allem um einen, der unter besonderem Schutz steht. Um das herauszufinden, wurden auch einige Rotmilane, die sich in der Umgebung niedergelassen haben, mit GPS-Sendern ausgestattet.
Gleichzeitig untersuchen wir auch mit sogenannten Laser-Rangefindern. Das sind mit Lasern ausgestattete Ferngläser, die die Vögel verfolgen können und so auch Flugwege zusammensetzen.
Dann könnten, so das Ziel, Windkraftanlagen mit Hilfe von Sensoren sehr gezielt nur für Minuten abgeschaltet werden. Im Gegensatz zu heute, wo aus Gründen des Artenschutzes oft stundenlange Abschaltzeiten vorgeschrieben sind, auf Kosten der Energieerzeugung.
Das Ziel muss ja immer sein, der größtmögliche Schutz der Tiere bei einem höchstmöglichen Energieertrag.
Untersucht werden soll auch, ob es vielleicht ausreicht, wenn die Rotorblätter sich einfach nur langsamer drehen oder ob es einen Effekt hat, wenn sie farbig angemalt werden. Aber es geht nicht nur um Vogelschutz, erklärt Frank Musiol, der die Tierschutzmaßnahmen koordiniert. Ultraschallmikrofone registrieren, in welcher Höhe und zu welchen Zeiten Fledermäuse fliegen. Insgesamt 30 dieser Geräte stehen direkt auf dem Testfeld oder in der unmittelbaren Umgebung. Und Insektenkameras zeichnen auf, was dort alles so fliegt und summt. Die Forschungen werden aus Mitteln des Bundes und des Landes finanziert und die Ergebnisse, die am Windenergiefeld gewonnen werden, lassen sich auf andere Windkraftanlagen übertragen. Und die können dann zu vermutlich sehr überschaubaren Mehrkosten mit Tierschutztechnik ausgestattet werden. Würde so etwas in Zukunft Standard, dann, davon ist Frank Musiol überzeugt, wäre der ganz große Vorteil,
dass wir eine Befriedung zwischen Windenergienutzung, also dem Klimaschutz und dem Artenschutz hätten. Und wenn wir hier Techniken entwickeln, die mit einem geringfügigen Energieverlust oder auch mit geringfügigen Kosten verbunden sind und können dadurch eben die Arten besser schützen, ist uns sehr viel geholfen.
Was da an Technik entwickelt wird, könnte vielleicht auch einigen der Vögel helfen, die der NABU dieses Mal ins Rennen schickt bei der Online-Wahl zum Vogel des Jahres 2025. Alle vogelbegeisterten Menschen können mit abstimmen. Seit Anfang der Woche steht fest, welche 5 Arten zur Wahl stehen. Wir stellen sie gleich vor. Schön ist, keiner der Vögel ist aktuell in Deutschland gefährdet. Über die Kandidaten habe ich gesprochen mit Martin Klatt, dem Artenschutzreferenten des NABU Baden-Württemberg.
Global, das Gespräch.
Herr Klatt, ich habe ein kleines Quiz für Sie. Funktioniert ähnlich wie dieses Musikspiel, wo man nur einen halben Takt, einen Mini-Ausschnitt hört und dann sagen muss, welcher Popsong es ist. So machen wir es auch. Wir spielen eine ganz kurze Atmo ein und Sie sagen, welcher Vogel es ist. Anders als vielleicht manche Hörer wissen Sie ja, welche 5 Vögel in Frage kommen. Sind Sie bereit?
Das war zwar nicht abgesprochen, aber gut.
Kandidat Nummer 1.
Hausrotschwanz.
Dann hören wir mal rein, ob es stimmt.
Ja, das ist zweifellos ein Hausrotschwanz.
Woran haben Sie den erkannt?
Er hat so eine heisere Stimme zwischendurch, mal schöne Flötentöne, aber dann so ein Rrrr, als hätte er was im Hals. Das macht nur er.
Und deswegen waren Sie super schnell. Jeder der 5 Vogelkandidaten steht ja für ein bestimmtes Naturschutzthema. Für den Hausrotschwanz hat sich der NABU den Wahlslogan Mut zur Lücke ausgedacht. Warum?
Ja, weil er bei uns an Häusern lebt, an Gebäuden und da vor allem in Mauernischen, in Lücken, im Mauerwerk. Das ist auch gleichzeitig sein Problem, weil gerade mit der energetischen Sanierung der Häuser genau sowas ja vermieden wird. Und da ist er zunehmend erfolglos auf Wohnungssuche.
Und da geht es einfach darum, die Leute auch zu ermutigen, hey, lass dem ein bisschen Platz zum Nisten.
Ja, oder bietet ihm einen Platz an. Man kann ihm ja auch Nisthilfen anbieten.
Okay, kommen wir zum nächsten Soundbite, Kandidat Nummer 2. Was meinen Sie, Herr Klatt?
Kranich.
Das Spiel ist zu einfach. Die lange Atmo kommt jetzt. Erklären Sie gern, was genau da zu hören ist.
Ja, wir hören hier mehrere Kraniche. Ich vermute, das sind Kraniche auf dem Zug. Auf dem Herbstzug, die Vögel verständigen sich da während des Zuges, übrigens auch in der Nacht, sie fliegen auch nachts und halten einfach so Kontakt zueinander.
Wahlspruch des Kranichs ist nasse Füße fürs Klima. Weshalb?
Kraniche sind Feuchtgebietsvögel, die in Sümpfen und Mooren leben und in Zeiten des Klimawandels haben wir ja alle gelernt, dass die Renaturierung von Mooren enorm wichtig fürs Klima ist, weil es keine bessere Kohlenstoffsenke gibt als Moore, die allmählich Torf aufbauen. Und wenn man Moore schützt, wenn man Moore regeneriert, hilft man dem Klima und dem Kranich, denn dort würde er neue Lebensräume gewinnen.
Also das Spiel ist zu einfach für Herrn Klatt, haben wir gemerkt, aber den Hörern macht er vielleicht Spaß, deswegen spielen wir weiter. Nächste Atmo-Kandidat Nummer 3, da nehmen wir einen Ausschnitt, der einen Ticken länger ist. Was sagen Sie?
Ein Gewürge ist zu hören. Das sind junge Schwarzstörche, die gerade gefüttert werden.
Sie liegen natürlich wieder richtig. Die Schwarzstörche hören wir uns auch länger an. Sagen Sie gern was dazu?
Ja, das sind wieder Jungstörche. Was diese Tiere nicht tun, was wir aber doch irgendwie mit dem Storch verbinden, ist das Klappern. Also Weißstörche klappern. Das machen die Schwarzstörche nicht, sondern geben solche Laute von sich. Und die Altvögel, die haben dann mehr so einen fiependen Laut, der eigentlich auch nicht zu so einem großen Vogel passt. Aber so ist es nun mal.
Der Schwarzstorch hat den Wahlspruch Freiheit für Flüsse. Wie kommt das?
Er lebt und baut seine Horste in feuchten Wäldern, eigentlich in Auenwäldern, also am liebsten in den Überschwemmungsgebieten der Flüsse. Und wir lassen ja den Bächen und Flüssen heute praktisch keinen Raum mehr. Wir haben sie kanalisiert und lernen aber auch hier mehr und mehr, dass wir gut beraten sind, wieder Überschwemmungsgebiete zu schaffen, auch für unseren Hochwasserschutz. Und das wäre auch eine Wohltat für den Schwarzstorch, der dann in den Auwäldern wieder seinen Horst bauen kann.
Jetzt wird es noch einfacher, sind ja nur noch 2 Vögel übrig. Hier der Soundbite von Vogel Nummer 4.
Da hat jemand Hunger.
Wer?
Eine junge Waldohreule hat Hunger.
Jetzt hören wir mal die längere Aufnahme.
Ich habe mich geirrt. Das, was man da gehört hat, war tatsächlich das Weibchen einer Waldohreule. Und dieses Hu, was wir noch hören, ist der Mann. Das ist ein sogenannter Wechselgesang während der Balz. Also da lag ich jetzt mal daneben.
Die Waldohreule hat den Wahlslogan Ohren auf, Natur an, weil Eulen so unheimlich gut hören, oder?
Ja, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Also Ohren auf, wir Menschen, wenn wir die Waldohreule oder auch den großen Uhu sehen mit diesen Federohren, dann denken wir ja eher, das sind seine Ohren, sind es aber nicht. Im Grunde genommen sind das so Stimmungsbarometer. Wenn die Waldohreule die Federohren aufrecht gestellt hat, dann ist sie irgendwie aufmerksam, gewarnt. Wo die Waldohreule lebt, in gemischten Wäldern am liebsten, wo sie noch gute Vorkommen hat und sie ist noch glücklicherweise eine der häufigen Eulenarten, dann geht es auch vielen anderen Arten gut. Also dieser Slogan Ohren auf, Natur an hat vielleicht was damit zu tun, dass es im Wohnumfeld der Waldohreule der Natur auch noch relativ gut geht.
So, und jetzt Vogel Nummer 5, ganz easy, Herr Klatt.
Das ist Phil Collins, der Drummer, nein, es ist der Schwarzspecht.
Und so klingt das ganze Trommeln. trommeln die verschiedenen Spechte eigentlich unterschiedlich?
Ja, das tun sie. Und tatsächlich dient das Ganze dazu, sich gegenseitig zu erkennen. Und damit Frau Buntspecht nicht auf einen Herrn Schwarzspecht reinfällt, trommelt er genauso, dass auch nur seine Frau ihn attraktiv findet. Und deswegen sind tatsächlich die einzelnen Specht-Trommelwirbel unterschiedlich.
Für den Schwarzspecht wirbt der NABU mit dem Wahlslogan Trommeln für Vielfalt. Was heißt das? Wo der Schwarzspecht Höhlen baut, geht es auch anderen Arten gut?
Das ist genau der Punkt. Also die Spechte bauen ja zunächst mal die Höhlen für sich selbst. Irgendwann nutzen sie aber nicht mehr. Und dann kommt eine große Zahl von Nachmietern auf ihre Kosten. Man hat mal so über 60 unterschiedliche andere Tierarten gefunden. Denken wir nur an die verschiedenen Fledermausarten, die in Baumhöhlen ihre Jungen zur Welt bringen. Die gehen gerne in Spechthöhlen und vor allem die großen Fledermausarten beim großen Schwarzspecht in das Zuhause. Oder denken wir an Siebenschläfer, denken wir auch an die Hornissen, die in Baumhöhlen ihre großen Staaten bilden. Da gibt es eine ganze Reihe von Arten, die den Schwarzspecht als Wohnungsbauer extrem interessant finden.
Und was glauben Sie, welcher Vogel hat bei der Online-Wahl die besten Chancen? Jetzt haben wir alle fünf kennengelernt.
Der Hausrotschwanz.
Warum?
Weil er ein direkter Nachbar ist zu uns. Er hat es gelernt, unsere Gebäude als Kunstfelsen anzunehmen. Und er ist einfach regelmäßig bei uns zu finden. Und außerdem, wenn mal der Wecker versagt, der fängt ja schon ungefähr eine Stunde vor Sonnenaufgang an zu singen. Und wenn man das Fenster geöffnet hat, wird man garantiert nicht verschlafen, weil der Hausrotschwanz schmeißt einen aus dem Bett.
Also das wäre gerade für mich ein Grund, ihn nicht zu wählen. Das war NABU-Vogelfachmann Martin Klatt über die fünf Kandidaten bei der Online-Wahl zum Vogel des Jahres. Vielen Dank.
Gern geschehen.
Wenn Sie mitwählen wollen, das geht bis zum 10. Oktober unter vogeldesjahres.de. Und wir machen weiter mit einem Vogel, der nicht zur Wahl steht, der aber in letzter Zeit traurige Schlagzeilen macht. In Global haben wir auch schon kurz berichtet. In Deutschland gibt es nämlich vermehrt Meldungen über tote und kranke Amseln, vor allem im Norden. Der NABU hat zuletzt allein in Niedersachsen rund 1600 Todfunde gezählt. In Schleswig-Holstein waren es etwa 450 verendete Vögel. Als Hauptursache für das Amselsterben gilt eine Infektion mit dem sogenannten Usutu-Virus. Das grassiert bei uns schon länger. Fachleuten zufolge könnte der Höhepunkt der aktuellen Infektionswelle erst noch bevorstehen. Thomas Sambold berichtet.
Wer so schön singen kann wie eine Amsel, der ist nicht nur bei Vogelfreunden sehr beliebt. Mit dem Gesang ist es jetzt im Spätsommer allerdings längst vorbei. Stattdessen fallen immer mehr Amseln durch ihr seltsames Verhalten auf. Der Ornithologe Marco Sommerfeld vom NABU beschreibt das so.
Dass die Amseln apathisch im Garten sitzen, meistens auch sogar richtig frei, also nicht versteckt. Und die Amseln fangen dann auch so an zu taumeln, kippen so um, verschließen die Augen und die Vögel atmen dann recht schwer und wirken lethargisch. Sie lassen sich dann teilweise fangen.
All das können Symptome für eine Infektion mit dem Usutu-Virus sein. Und die endet für viele Amseln tödlich.
Und dieser Sterbeprozess geht relativ schnell. Also aus Beobachtung konnte man ableiten, wenn die Vögel schon so apathisch dann im Garten sitzen, dass manchmal wenige Stunden später dann auch der Vogel stirbt.
Der Virologe Jonas Schmidt-Schanasit vom Hamburger Bernhard-Nocht-Institut hat schon zahlreiche tote Vögel untersucht und nennt das Usutu-Virus, das von heimischen Hausmücken übertragen wird, einen alten Bekannten.
Wir konnten es ja im Jahr 2010 das erste Mal in Stechmücken nachweisen, in Südwestdeutschland, in der Umgebung von Weinheim. 2011 gab es den ersten großen Ausbruch unter Vögeln, Amseln eben hauptsächlich betroffen. Und seitdem haben wir letztendlich mit dem Usutu-Virus in Deutschland zu tun. Es hat sich seitdem in ganz Deutschland ausgebreitet.
Warum das Virus jetzt gerade vor allem im Norden grassiert, ist unklar. Amseln wechseln allerdings gerade ihr Federkleid, was für die Vögel sehr anstrengend ist und sie möglicherweise besonders anfällig für Infektionen macht. Aber auch andere Vögel können erkranken, weiß Marco Sommerfeld von einem früheren Usutu-Ausbruch in der Schweiz.
Da waren hauptsächlich Haussperlinge betroffen und es gibt mittlerweile ungefähr 40, 45 Wildvogelarten, bei denen das nachgewiesen wurde. Amseln in der Hauptsache, aber auch Singdrosseln, Buchfinken, Rotkehlchen, aber auch Vögel in Zoohaltung, hauptsächlich auch Eulen. Käuze sind betroffen.
Andere Vögel scheinen dagegen immun gegen das Virus zu sein, sagt Jonas Schmidt-Schanasit vom Bernhard-Nocht-Institut.
Hühner zum Beispiel. alte Hühner. Bei ganz jungen Hühnern funktioniert das noch, aber wenn die ein gewisses Alter haben, geht das nicht mehr. Da kann sich das Virus dann nicht mehr vermehren. Selbst innerhalb einer Art kann das Alter durchaus eine Rolle spielen.
Auch Menschen können durch einen Mückenstich mit dem Usutu-Virus infiziert werden. Die meisten Betroffenen werden davon aber nicht krank oder haben nur leichte Symptome, betont der Virologe.
In wenigen Ausnahmefällen kann es zu schweren Verläufen, also zu einer Gehirnentzündung oder Gehirnhautentzündung kommen, aber das sind wirklich Einzelfälle. Und da muss man sich jetzt bezüglich der Krankheitslast in der Bevölkerung sicherlich keine Sorgen machen.
Anders sieht es bei den Amseln aus. In der Regel grassiert das Usutu-Virus bis Mitte September. Dann erwartet NABU-Vogelexperte Marco Sommerfeld auch die meisten Totfunde. Im Bernhard-Nocht-Institut bekommt Virologe Jonas Schmidt-Schanasit derzeit täglich so viele verendete Vögel zur Untersuchung geliefert, dass er sie kaum noch lagern kann.
Es wird jetzt mehrere Wochen dauern, ich sag mal, diesen großen Berg an Vögeln, der sich jetzt aufgetürmt hat, abzuarbeiten. Aber nach all den Erfahrungen, die wir aus den letzten Jahren haben, sind wirklich in den Regionen, wo ein starkes Sterben ist, meist die Hälfte der Einsendungen auch positiv getestet worden.
Der NABU will im Januar seine nächste große Vogelzählung durchführen. Dann soll sich zeigen, ob das Usutu-Virus wieder so verheerend wirkt wie 2018. Damals kamen beim großen Amselsterben in Hamburg rund 40% aller Tiere zu Tode.
Also Daumen drücken, dass es diesmal glimpflicher abläuft. Ein anderes Virus, das inzwischen sogar die Antarktis erreicht hat, ist das Vogelgrippe-Virus und es bedroht längst nicht nur Vögel. Eine kürzlich veröffentlichte britische Studie hat analysiert, wie das Virus wohl in entlegene Antarktisregionen gekommen ist.
Die Forschenden hatten Ende letzten Jahres auf den Falklandinseln und der Inselgruppe Südgeorgien das besonders krankmachende Vogelgrippe-Virus H5N1 nachgewiesen. Betroffen waren mehrere Vogelarten wie Eissturmvogel oder Albatros und auch Robben. Analysen zeigten, dass das Virus wohl durch Zugvögel von Südamerika in die Antarktisregion gebracht wurde. Die britische Studie basiert auf Daten von Oktober-November 2023. Inzwischen wurde die Vogelgrippe auch bei anderen Wildtierarten in der Antarktis nachgewiesen. Die Autoren der Studie warnen, das Virus habe das Potenzial, sich von der Antarktis auch nach Neuseeland und Australasien auszubreiten. Alice Thiel-Sonnen, SWR-Redaktion Umwelt und Klima.
Zurück nach Europa und zwar in die Schweiz. Die macht mobil gegen den Kirschlorbeer, eine Heckenpflanze, die auch in Deutschland beliebt ist. Seit dem 1. September darf die invasive Art nicht mehr verkauft, verschenkt oder eingeführt werden. Frage an unsere Korrespondentin Katrin Hondl. Warum genau verbietet die Schweiz den Kirschlorbeer?
Der Kirschlorbeer wird in der Schweiz zusammen mit noch 30 weiteren sogenannten invasiven Pflanzen verboten, also wie zum Beispiel auch Schmetterlingsflieder oder die chinesische Hanfpalme. Diese Pflanzen verbreiten sich nämlich massiv auch in den Schweizer Wäldern und bringen da das ökologische Gleichgewicht durcheinander. Also Forscher beobachten das beim Kirschlorbeer, vor allem im Tessin, also in der Südschweiz. Da gibt's stellenweise, habe ich mir sagen lassen, schon ganze Kirschlorbeerteppiche im Wald. Vögel und Nagetiere tragen nämlich die Pflanzensamen hunderte Meter weit von den Gärten in die Wälder und dort im feuchten, von der Sonne geschützten Unterholz, ja, da gedeiht der Kirschlorbeer dann prächtig und besetzt oder kolonisiert, wie die Experten sagen, eine ökologische Nische, in der sonst einheimische, immergrüne Arten wachsen, wie zum Beispiel Efeu. Ja, und das führt also zu Monokulturen, die dann auch nicht gut sind für die Verjüngung der Wälder. Also was als blickdichte Hecke im Garten gut funktioniert, ist ökologisch eine echte Nullnummer.
Katrin Hondl über das Verkaufsverbot von Kirschlorbeer in der Schweiz. Und das war Global, das Umweltmagazin. Ich bin Stefanie Peik. Tschüss, bis zum nächsten Mal.